NDR Info. Echo des Tages.
Die Europäische Union sucht nach einem Neuanfang. Ohne Großbritannien saßen die Staats- und Regierungschefs heute in Bratislava zusammen und berieten über Wege aus der Krise. Darüber berichten wir gleich und wir kommentieren. Weitere Themen. In Syrien gab es schwere Gefechte, aber von einem Bruch der Waffenruhe wird noch nicht gesprochen. Wir schauen nach Bautzen, wo es jetzt an zwei Abenden Ausschreitungen gegeben hat. In Stuttgart wurde der Grundstein für den neuen Tiefbahnhof gelegt. Und in Kiel gab es vergiftete Marzipanherzen und Bombendrohungen. Die Handelskette Coop wird erpresst. Das Echo des Tages heute mit Regina Metler. Guten Abend. 3 Monate ist der Brexit-Schock jetzt her. Die Briten wollen raus aus der Europäischen Union. Was machten dann die restlichen Staaten? Wie viel Einigkeit gibt es noch in der Union? Welche gemeinsamen Ziele? Wie kann man das Vertrauen der Bürger zurückgewinnen? Über diese Fragen haben die 27 Staats- und Regierungschefs heute in Bratislava gesprochen, und zwar unter anderem auf einer Schiffstour. Malte Pieper war dabei.
Es ist eine fast schon gespenstische Szene, als an diesem Mittag ein Donauschiff vom Ufer Bratislavas ablegt. Auf ihm 27 Staats- und Regierungschefs der EU. Drumherum auf dem Wasser viele kleine Boote mit schwer bewaffneten Polizisten. Am Ufer selbst gähnende Leere und selbst die Donaubrücken in der näheren Umgebung. Sie sind abgeriegelt. Was hier gerade passiert, ist Folgendes. Europas Regierende suchen in trauter Runde beim Mittagessen eine Zukunft für die EU. Aus Sicherheitsgründen ist aber sichergestellt, dass ihnen bloß kein einfacher Europäer dabei in die Quere kommt.
Wir vergessen sehr oft, dass Europa nicht nur von uns hier gemacht wird. Europa wird jeden Tag von über 500 Millionen Bürgern getragen.
Hatte zuvor Luxemburgs Premier Xavier Bettel das Ziel umrissen. Ganz ähnlich formuliert es die deutsche Kanzlerin, als sie betont,
dass Bratislava zeigt, wir wollen zusammenarbeiten. Und wir wollen die Probleme, die es gibt, in Europa lösen.
Und beweisen, dass die EU noch handlungsfähig ist. Denn es gibt jede Menge Meinungsverschiedenheiten zwischen den Partnern. Und es ist eine Mehr, dass die Fronten dabei immer die gleichen sind. Nord und Süd streiten beispielsweise darüber, ob man wie eine schwäbische Hausfrau sparen muss oder ob man nicht lieber erst investiert und Schulden macht und dann den Haushalt in Ordnung bringt. Bei der Frage nach den Handelsabkommen CETA und TTIP wiederum verläuft die Grenze noch unübersichtlicher. Hier sind es vor allem Deutschland, Österreich und Frankreich, die bremsen, während Skandinavier, Balten sowie Spanier und Portugiesen fast schon ultimativ fordern, mit den USA und Kanada endlich Verträge abzuschließen. Und dann wäre da ja noch die über allem schwebende Flüchtlingskrise, bei der der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte nur fragt,
wie sorgen wir dafür, dass wir effektiv unsere Buitengrenzen bewaken?
Wie sorgen wir dafür, dass wir unsere Außengrenzen schützen? Das klappt nun zwischen Griechenland und der Türkei, aber es kommt noch immer eine große Zahl Menschen über das Mittelmeer, die keine Chance auf Asyl haben, sondern Wirtschaftsflüchtlinge sind. Die Osteuropäer kommen jetzt zumindest mit einem Kompromissvorschlag. Wenn sie keine Flüchtlinge aufnehmen müssen, dann würden sie im Gegenzug mehr Polizisten für die Sicherung der Außengrenzen bereitstellen, heißt es, und mehr Geld in die Hand nehmen zur Unterstützung der Flüchtlinge vor Ort, beispielsweise in der Türkei. Eine Entscheidung dazu wird es aber nicht geben. Stattdessen arbeiten die Staats- und Regierungschefs an einer Roadmap, einer Agenda von Bratislava, mit den wichtigsten Themen, die nun endlich angepackt werden sollen, betont Österreichs Bundeskanzler Christian Kern.
Das ist Migration. Das ist die Sicherheitsthematik und das ist Wachstum, Wachstum und nochmal Wachstum. Weil der Brexit ist ja nicht ein Ausdruck gewesen, dass man kein Vertrauen in EU-Institutionen hat. Das ist Enttäuschung darüber, dass das Versprechen der Wohlfahrt, dass es den nächsten Generationen besser gehen wird und dass das Versprechen der Sicherheit nicht mehr überzeugend eingehalten wird.
Ein halbes Jahr wollen sich die 27 Zeit nehmen. Im nächsten Frühjahr soll dann konkret auf den Tisch, was Europa wie anpackt, so zumindest der Plan.
Malte Pieper fasste zusammen, was die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union in den nächsten Monaten anpacken wollen und spätestens zum 60. Jahrestag der römischen Verträge, also dem Geburtstag der EU Ende März, soll festgelegt werden, wie die künftige Zusammenarbeit ohne Großbritannien aussehen soll. Kai Küstner in Bratislava, lassen Sie uns das Treffen einschätzen. Nachdem man im letzten Jahr eher die Differenzen betont hat, sollen jetzt doch wieder die Gemeinsamkeiten herausgehoben werden. Kann das klappen?
Also natürlich kann das aus meiner Sicht klappen, Gemeinsamkeiten bei bestimmten Themen herauszufiltern. Nehmen wir nur mal die Themen Sicherheit oder Digitalisierung. Das war ja so ein bisschen die Hauptbeschäftigung der Staatenlenker hier in Bratislava heute, eben diese Themen herauszufiletieren. Aber die Frage ist, ob das reicht, die Herzen und Köpfe der Menschen zurückzugewinnen. Denn es gilt ja eigentlich gleich zwei Gräben zu überwinden. Den Graben, der innerhalb der EU sich gebildet hat, zwischen den Einzelstaaten verläuft in ganz wichtigen Fragen. Und dann gibt es noch den Graben zwischen den Menschen und der EU, der sich aufzutun scheint. Niemand hier in Bratislava leugnet, dass es große Risse gibt in großen Fragen. Das wird so bleiben. Das wird wie eine dunkle Wolke weiter über der EU schweben. Aber wenn Sie mich fragen, hat die EU eigentlich keine andere Wahl, als das zu tun, was sie jetzt versucht, nämlich Themen zu finden, wo sich die 27 überhaupt einig werden können.
Heißt das, man beschränkt sich jetzt innerhalb der EU-Staaten auf einige wenige Punkte wie die innere und die äußere Sicherheit, Ankurbelung der Wirtschaft und dann wird nicht mehr gestritten?
Es herrscht, glaube ich, tatsächlich so eine Art Burgfrieden bei dem Rest. Diese Fragen spart man jetzt erstmal aus. Das heißt aber nicht, dass die Union nicht doch wieder einholen könnten eines Tages. Aber ansonsten stimmt das. Man sucht sich zum Beispiel das Thema Digitalisierung. EU-Kommissionschef Juncker hat ja angesprochen, er will freie WLAN-Zugänge an allen wichtigen Plätzen in Europa bis 2020. Gleichzeitig scheint das Wort Sicherheit zu einem neuen Zauberwort geworden zu sein. Sicherheit der EU-Außengrenze zum Beispiel, mehr Sicherheit durch mehr Gemeinsamkeiten bei der Verteidigung, ohne dass jetzt direkt die EU-Armee vor der Tür stünde. Ein Beispiel kann ich ja noch mal herauspicken. Man redet auch darüber, ob man nicht ein System schaffen kann, ähnlich wie die USA das haben, nachdem ermittelt wird, wer genau reist eigentlich in die EU, wann, aus welchen Gründen hinein. Das fällt unter den Aspekt Sicherheit und über so etwas redet man hier.
Und wenn jetzt immer die Einigkeit beschworen wird, was ist dann mit der ganzen Flüchtlingspolitik?
Also da gibt es aus meiner Sicht, man muss wahrscheinlich so hart sagen, nur Einigkeit, insoweit es um die Sicherung der Außengrenze geht. Da haben wir den Begriff Sicherheit wieder. Die Visegrad-Staaten, also Polen, Ungarn, Tschechien, die Slowakei, haben zu diesem Treffen ein eigenes Papier ja mitgebracht. Da steht der schöne Begriff flexible Solidarität drin. Dahinter verbirgt sich aus meiner Sicht nichts anderes, als dass man weiter unflexibel bleiben wird, wenn es um eine faire Verteilung von Flüchtlingen in Europa geht. Da will man sich nicht bewegen in dieser Quotenfrage. Gleichzeitig ist die aus meiner Sicht ja sowieso mindestens komatös, wenn nicht gar ganz tot, diese Flüchtlingsquote. Der EU-Kommissionschef Juncker hat vor ein paar Tagen sich selber ein bisschen flexibel gezeigt, hat gesagt, Solidarität lasse sich nicht erzwingen. Also das gehört, glaube ich, zu den Punkten, die man jetzt erst einmal beiseite legt.
Einschätzungen zum EU-Gipfel in Bratislava von Kai Küstner. Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Seit Montagabend gilt eine Waffenruhe für Syrien und bis heute Mittag wurde sie weitgehend eingehalten. Die Feuerpause war von den USA und Russland ausgehandelt worden und sollte dazu dienen, notleidende Menschen in belagerten Gebieten zu versorgen. Dafür stehen auch Hilfskonvois der Vereinten Nationen bereit. Aber aus der Nähe der Hauptstadt Damaskus wurden heute Kämpfe gemeldet. Anne Almeling berichtet.
In Syrien haben sich Regierungstruppen und bewaffnete Gruppen im Osten von Damaskus heftige Gefechte geliefert, trotz der geltenden Waffenruhe. In der Region um den Ort Juba hätten sich Armee und Aufständische gegenseitig mit Granaten beschossen, teilte die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Die Bürgerkriegsparteien gaben sich gegenseitig die Schuld am Bruch der Feuerpause. Die staatliche Nachrichtenagentur Sana meldete, Terrorgruppen hätten einen Angriff gestartet und Granaten auf benachbarte Gebiete gefeuert. Oppositionelle Medien berichteten dagegen, die syrische Armee und mit ihr verbündete Milizen seien für den Bruch der Waffenruhe verantwortlich. Auch in der nordsyrischen Stadt Aleppo kam es zu Gewalt. Angaben der Beobachtungsstelle zufolge wurden dort ein Kind und eine erwachsene Person von Scharfschützen erschossen. Bei einem Raketenangriff im Südwesten des Landes kam ein Mädchen ums Leben. Es seien die ersten Zivilisten gewesen, die seit Beginn der Waffenruhe am Montagabend getötet wurden, meldete die Beobachtungsstelle. Ihre Angaben können allerdings nicht unabhängig überprüft werden. Die von Russland und den USA ausgehandelte Feuerpause war am Mittwoch um weitere 48 Stunden verlängert worden. Sie soll dazu dienen, notleidende Menschen in belagerten Gebieten zu versorgen. Etwa 40 Lastwagen mit Hilfsgütern der Vereinten Nationen stehen seit Tagen an der Grenze zur Türkei bereit. Bislang haben sie von der syrischen Regierung aber kein grünes Licht bekommen. Aus dem Außenministerium in Damaskus hieß es, die UN hätten den syrischen Streitkräften keine Informationen darüber vorgelegt, auf welchem Weg die Hilfskonvois nach Aleppo gelangen wollten.
Genau diese Lage, die Anne Almeling gerade beschrieben hat, treibt Millionen Menschen in die Flucht. Nicht nur aus Syrien, auch aus anderen Kriegsgebieten. Die Türkei hat viele Flüchtlinge aufgenommen, Deutschland auch. Aber viele andere Länder verweigern sich weltweit. Am kommenden Montag beraten die Staats- und Regierungschefs bei der UN-Vollversammlung in New York über Flucht und Migration. Im Vorfeld hat sich heute die Welthungerhilfe in Berlin zu Wort gemeldet. Sie fordert von der internationalen Staatengemeinschaft eine gerechtere Verteilung. Jörg Seißelberg berichtet.
Es geht um Menschen wie Emanuel aus dem Südsudan. Er ist 16 Jahre jung, seine Mutter wurde getötet, sein Vater ist verschwunden. Jetzt ist er in die Demokratische Republik Kongo geflohen vor dem Krieg in seiner Heimat.
They were looting.
Sie haben den Besitz der Menschen geplündert, getötet, vergewaltigt, Häuser angezündet. Auf der Flucht kümmert sich der 16-jährige Emanuel um seine 6 Schwestern. Eine von ihnen, Victoria, erzählt von ihren Erlebnissen im Krieg im Südsudan. Diese Typen kamen aus dem Busch, nahmen Mädchen mit in den Busch. Und wenn sie dich mitnehmen, musst du für sie kochen und sie machen dich zu ihrer Frau. Und wenn du dich weigerst, erschießen sie dich.
They will shoot you dead.
Die UNO-Flüchtlingshilfe hat die Tondokumente der geflüchteten Geschwister zur Verfügung gestellt. Für Schicksale wie die von Emanuel und Victoria sollen beim Flüchtlingsgipfel kommende Woche in der UN-Vollversammlung Lösungen gefunden werden. Die Präsidentin der Deutschen Welthungerhilfe, Bärbel Diekmann, schaut mit Skepsis nach New York und fordert konkrete Hilfszusagen der Weltgemeinschaft sowie mehr Engagement, um die Ursachen von Flucht zu bekämpfen.
Wir brauchen eine stärkere Verantwortung der Weltgemeinschaft zur Lösung von kriegerischen Konflikten. Wenn uns das nicht gelingen wird, wird es auch in Zukunft Millionen von Menschen geben, die ihre Länder verlassen werden und die dort keine Lebensgrundlage finden.
Konkret wünscht sich die Welthungerhilfe, dass alle Staaten in New York verbindliche Kontingente zusagen für Flüchtlinge, die auf Zeit bei ihnen Schutz finden können. Außerdem fordert die deutsche Hilfsorganisation, dass sich alle Länder verpflichten sollen, sich Einwanderungsgesetze zu geben. Denn, so betont Bärbel Diekmann,
das ist eine ganz wichtige Herausforderung für die nächsten Jahre. Und diese Forderung muss auch von dem Gipfel auskommen, dass Länder sich stärker dazu verpflichten, eine bestimmte Anzahl von Menschen im Jahr über ein Einwanderungsgesetz aufzunehmen.
Diekmann erinnerte daran, dass es außer dem Krieg in Syrien noch viele andere von der Weltöffentlichkeit vergessene Konflikte gäbe, wie beispielsweise den blutigen Bürgerkrieg im Südsudan. Nach UNO-Angaben sind weltweit 65 Millionen Menschen auf der Flucht. Fast jeder 9. wird in Entwicklungsländern vertrieben. Daher, mahnt die Welthungerhilfe, müsse die Weltgemeinschaft ihren Fokus noch stärker darauf richten, den betroffenen Ländern in den Regionen zu helfen, die mit der Versorgung der Flüchtlinge häufig überfordert seien. Ausdrücklich lobte Diekmann in diesem Zusammenhang das Engagement der Türkei, die rund 2,5 Millionen Flüchtlinge aufgenommen hat. Mit Blick auf den Flüchtlingsgipfel in New York bewertet es die Welthungerhilfe positiv, dass sich die Staatengemeinschaft im Abschlussdokument nächste Woche verpflichten will, bis 2018 konkrete Vereinbarungen für die Aufnahme von Flüchtlingen abzuschließen und sich auch zu verständigen auf finanzielle Unterstützung für Länder, die in Krisenregionen Flüchtlingen Schutz bieten. Das Flüchtlingsproblem, so Diekmann, könne nicht regional oder national, sondern nur durch eine gemeinsame internationale Anstrengung gelöst werden.
An 2 Abenden in Folge gab es jetzt Zusammenstöße zwischen Rechtsextremen auf der einen Seite und jungen Flüchtlingen und linken Gegendemonstranten auf der anderen Seite. Und auch am kommenden Wochenende werden in Bautzen fremdenfeindliche Kundgebungen erwartet. Die Polizei richtet sich auf weitere Einsätze ein. Günter Lutz berichtet.
Im Zusammenhang mit den Ereignissen der vergangenen Tage in Bautzen hat sich OB Alexander Ahrens offen für sachliche Diskussionen in jede Richtung gezeigt. Versäumnisse und Missstände sollten angesprochen werden, und zwar von allen Seiten, so das Stadtoberhaupt. Der Oberbürgermeister bezieht sich damit auf eine Erklärung eines Bündnisses von rechten Gruppierungen. Darin heißt es unter anderem, dass jegliche Demonstrationen und Aktionen abgesagt werden, um Bautzens Politikern die Möglichkeit zu geben, Taten folgen zu lassen. OB Ahrens betonte dazu ausdrücklich, dass auch über die Missstände auf Seiten der Unterzeichner der Erklärung geredet werden müsse. In Bautzen hatten mehrere Organisationen für das kommende Wochenende Kundgebungen angemeldet. Eine rechte Gruppierung hat eine geplante Demonstration dann am Nachmittag abgesagt, bestätigte das Landratsamt. Eine für Sonntag angemeldete Demonstration mit anschließendem Umzug durch die Innenstadt soll dagegen stattfinden. Die Polizei teilte mit, dass sich die Beamten bereits darauf vorbereiten. Gestern Abend waren 90 Polizisten im Einsatz, um mehr als 300 Leute in Schach zu halten, viele davon aus rechten und linken Gruppierungen. Eine Eskalation der Lage konnte die Polizei trotz aufgeheizter Stimmung verhindern.
Immer wieder wird die Deutsche Bank von unsauberen Geschäften aus der Vergangenheit eingeholt. Jüngstes Beispiel der Hypothekenstreit in den USA. Die Behörden werfen der Bank Tricksereien vor und verlangen eine Wiedergutmachung von 14 Milliarden US-Dollar. Aus Frankfurt berichtet Ursula Mayer.
Umgerechnet 12,5 Milliarden Euro. Diese gigantische Strafzahlung fordert das amerikanische Justizministerium von der Deutschen Bank. Ein erstes Angebot, um die Verhandlungen um einen außergerichtlichen Vergleich zu einem Abschluss zu bringen. Es geht dabei um zweifelhafte Hypothekengeschäfte vor der Finanzkrise. Doch diese Summe will die Bank nach eigenen Angaben definitiv nicht zahlen. Nicht einmal einen annähernd so hohen Betrag, betont Konzernsprecher Jörg Eigendorf.
Wir sind nicht bereit, eine solche Summe zu zahlen. Die Vergleichssumme muss weitaus niedriger liegen. Wir sind aber auch zuversichtlich, dass wir hier die Summe beträchtlich runterhandeln können.
Jörg Eigendorf zeigt sich optimistisch, dass die Verhandlungen bald abgeschlossen werden können. Aber wäre die Deutsche Bank grundsätzlich überhaupt in der Lage, eine Strafe von über 12 Milliarden Euro zu zahlen? Es ist definitiv mehr, als die Bank derzeit für eventuelle Strafzahlungen im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten zur Seite gelegt hat, nämlich 5,5 Milliarden Euro. Dennoch, der Konzernsprecher beharrt auf seiner Meinung, die Bank habe großzügig Rückstellungen gebildet und sehe aufgrund der Neuigkeiten keinen Anlass, sie zu erhöhen.
5,5 Milliarden Euro sind eine hohe Summe. Wir wollen vor allem zwei wichtige Verfahren abschließen, möglichst bald, die das Gros ausmachen werden. Und wir sehen im Moment keinen Anlass bei dem, was auch jetzt öffentlich geworden ist, irgendetwas zu korrigieren.
Bei dem Rechtsstreit rund um zweifelhafte Hypothekengeschäfte handelt es sich um eine der größten Rechtsstreitigkeiten, in die die Bank verwickelt ist. Aber, betont Dieter Hein, Analyst bei Fair Research, insgesamt sind es viel mehr Verfahren. Und ob das zurückgelegte Geld für alle Verfahren reicht, da ist er skeptisch.
Die Deutsche Bank hat 7.800 Rechtsstreitigkeiten, was da noch kommen kann und in welcher Höhe, ob man da wirklich alles abgedeckt hat, da habe ich meine starken Zweifel.
Zugleich meint Hein hinsichtlich der möglichen Strafzahlung, die Bank muss diese ja auch nicht akzeptieren. Dann gibt es wohl ein Gerichtsverfahren. Er sieht die Entwicklung der Bank in den vergangenen Jahren mit Sorge. Große Unsicherheit, wie es mit der Bank weitergeht, herrscht offenbar auch unter den Anlegern. Die Aktie der Deutschen Bank ist massiv unter Druck. Der Kapitalmarktexperte Oliver Roth erklärt,
der Markt reagiert geschockt, mit Sicherheit auch der Vorstand der Deutschen Bank, denn vor wenigen Tagen war noch von einer Einigung mit dem US-Justizministerium bei 2,5 Milliarden Euro die Rede. Jetzt reden wir von 14 Milliarden US-Dollar. Das ist natürlich eine völlig andere Summe und die Deutsche Bank gerät langsam, aber sicher wirklich an den Rand der Belastbarkeit.
Ob und in welcher Höhe es zu einem Vergleich mit den US-Behörden kommt, könnte für die Deutsche Bank also von existenzieller Bedeutung sein.
Vor genau einem Jahr wurde der Abgasskandal bei Volkswagen bekannt und aufgearbeitet ist er noch lange nicht, weder juristisch noch finanziell. Weltweit muss sich der Konzern vor Gericht für manipulierte Autos verantworten. Und in Deutschland haben mehrere Bundesländer VW auf Schadenersatz verklagt. Hilke Janssen dazu.
Kurz vor Ablauf der Verjährungsfrist am Wochenende häufen sich die Klagen gegen VW. Zu einer neuen Gruppe von klagenden Investoren gehört der milliardenschwere Vermögensverwalter BlackRock, der weniger als 5% der VW-Anteile hält. Gemeinsam mit anderen Klägern fordert BlackRock wegen Kursverlusten nun rund 2 Milliarden Euro Schadenersatz. Beim Landgericht Braunschweig liegen bereits mehrere hundert vergleichbare Klagen mit einem Gesamtstreitwert von rund 4 Milliarden Euro. Im Kern argumentieren alle Kläger, dass VW früher über den Abgasbetrug hätte informieren müssen, denn dann hätten die Anleger ihre VW-Aktien entweder billiger bekommen oder gar nicht erst gekauft. Auch die Länder Hessen und Baden-Württemberg haben inzwischen angekündigt, Schadenersatzklage gegen VW einzureichen. Dabei geht es um vergleichsweise kleine Forderungen. Hessen verlangt 3,9 Millionen Euro von VW zurück, Baden-Württemberg 400.000 Euro. Ähnlich wie Bayern hatten die beiden Bundesländer in Fonds mit VW-Aktien investiert, um die Pensionen von Landesbeamten zu sichern.
Stuttgart 21. Das Bahnprojekt bietet immer noch Stoff für Diskussionen. Für die einen ist es ein Milliardengrab, das man immer noch verhindern könnte. Für die anderen ein Verkehrsknoten für die Zukunft. Heute war feierliche Grundsteinlegung in Stuttgart und beide Seiten sind gekommen, die Auftraggeber und die Projektgegner. Isabel Gutowatsch berichtet.
Die Politprominenz, sie steht heute tief. Mitten in der Baugrube von Stuttgart 21. Oben die S21-Gegner. Lügenpack rufen mehrere hundert Gegner. Ein paar Meter weiter steht Bahnchef Rüdiger Gruber. Unbeeindruckt von dem, was im Hintergrund zu hören ist. Er strahlt. Die Grundsteinlegung.
Ich finde es ein toller Termin. Ich habe mich seit 7 Jahren darauf gefreut. Und ich glaube, es ist ein deutliches Signal, dass es weitergeht und dass es unumkehrbar ist. Wir freuen uns darauf, wir sind stolz. Aber ich mache auch keinen Hehl daraus. Der Zeitplan ist weiter ambitioniert.
Denn in 5 Jahren sollen hier die ersten Züge rollen. Die Grundsteinlegung ist der symbolische Startschuss für den 12 Meter tiefen Durchgangsbahnhof. Mehr als 6 Jahre nach dem eigentlichen Baubeginn. Und er hat den neuen Bahnhof geplant. Architekt Christoph Ingenhofen. Der Tag der Grundsteinlegung.
Ja, der macht mich sehr stolz. Und bei Architekten, selbst bei relativ erfolgreichen, ist es so, dass das meiste nicht realisiert wird, was man sich ausdenkt. Deswegen, ja, das ist ein besonderer Tag und das ist natürlich auch ein besonderes Projekt. Keine Frage, nochmal mehr Freude und ja, genießt man auch ein bisschen.
Dass das, was Ingenhofen sich da ausgedacht, tatsächlich realisiert wird, das überzeugt die Gegner des Bahnprojekts noch immer nicht.
Wenn man sich vorstellt, dass es jetzt 6 Jahre her ist, dass sie den Prellbock als Start des Projekts gemacht haben, dann ist das wieder eine Phase im Grunde genommen, weil es bewegt sich in diesem Projekt gar nichts. Also auf Schwäbisch gesagt, eine Lachnummer.
Eine Lachnummer für diesen Demonstranten auch, dass die projektkritischen Grünen heute nicht vollständig mit dabei sind. Ministerpräsident Winfried Kretschmann als auch Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn haben für den Termin abgesagt. Beim Stuttgart 21-Architekten Christoph Ingenhofen löst das Kopfschütteln aus. Rüdiger Grube zeigt sich von der Abwesenheit der wichtigen Projektpartner hingegen unbeeindruckt.
Ich fühle mich überhaupt nicht allein. Das muss jeder allein entscheiden.
Ganz alleine ist Rüdiger Grube aber auch nicht. Er hat die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hofmeister-Kraut noch an seiner Seite. Wie wichtig das Bahnprojekt für Baden-Württemberg ist, betont sie auch heute noch mal. Von einer Grabsteinlegung, wie die Gegner die Grundsteinlegung nennen, will sie nichts wissen. Im Gegenteil, sie sei ein Zeichen des Fortschritts.
Die Grundsteinlegung ist ein Zeichen, dass es mit Stuttgart 21 jetzt weiter vorangeht. Das konkrete Bauwerk wird jetzt entstehen. Und für die ganze Region, für Baden-Württemberg, ist das von großer Bedeutung für den Wirtschaftsraum und auch für die Menschen. Wir müssen angebunden sein an das europäische Fernverkehrsnetz und deswegen steht die Landesregierung auch hinter diesem Projekt.
Und das, obwohl Verkehrsexperten befürchten, dass die Mehrkosten für das Projekt steigen. Von bislang 6,5 Milliarden Euro auf 10 Milliarden. Auf die Probleme, die das Bahnprojekt mit sich bringt, auf die geht heute aber niemand ein. Die Grundsteinlegung, es ist ein Tag zum Feiern.
Vor 3 Jahren wurde das Fernbusgeschäft liberalisiert und inzwischen gibt es viele Busse, die im Linienverkehr durch Deutschland fahren. Aber die Zahl der Anbieter ist drastisch geschrumpft. Heute hat noch ein Unternehmen angekündigt, dass es aus dem Geschäft aussteigt, die Bahn. Carsten Zumack mit Einzelheiten.
Die Deutsche Bahn strukturiert ihr Fernbusgeschäft um. Die traditionsreiche Marke Berlin-Linienbus wird bis Ende des Jahres vom Markt verschwinden, wie der Konzern in einer Pressemitteilung bekannt gab. Nur ein kleiner Teil der bislang 40 Linien wird künftig von der Konzernschwester IC-Bus übernommen. Unter dieser Marke wird das Busgeschäft der Bahn künftig gebündelt. Zu den Strecken, die weiter angeboten werden, zählen unter anderem grenzüberschreitende Verbindungen, beispielsweise zwischen Berlin und Kopenhagen oder von Hamburg über Bremen nach Amsterdam. Die Branche deutet die Umstrukturierung de facto als Marktaustritt der Deutschen Bahn. Dies sei eine Fehlentscheidung, kritisiert der Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer. Spekuliert wurde über die Maßnahme schon längere Zeit, denn die Bahn schrieb mit ihren Fernbussen anhaltend rote Zahlen. Erst vor wenigen Wochen hatte sich die Deutsche Post ebenfalls aus dem Fernbusgeschäft verabschiedet und ihr Geschäft an den Konkurrenten Flixbus verkauft. Zuvor hatte sich der nunmehr unangefochtene Marktführer bereits den britischen Wettbewerber Megabus einverleibt. Schon heute beherrscht das Unternehmen 80% des Marktes. Für das Kartellamt ist das bislang kein Grund zum Eingreifen. Es wird erst ab einer Umsatzschwelle von 500 Millionen Euro aktiv. Man werde den Markt aber weiter beobachten, so ein Sprecher am Freitag. Branchenexperten rechnen aufgrund der Konzentration mit steigenden Fernbuspreisen.
Große Aufregung derzeit an Kieler Schulen. In den vergangenen Tagen wurden manipulierte Marzipanherzen gefunden. Sie sollen eine giftige Substanz enthalten. Und dann gab es heute mehrere Bombendrohungen. Hintergrund ist wohl, dass die Handelskette Coop in Schleswig-Holstein erpresst wird. Christian Wolf berichtet.
Kiel steht an diesem Freitag im Zeichen eines Erpressungsversuchs. Betroffen ist die Einzelhandelskette Coop. Das bestätigte das Unternehmen am Nachmittag in einer Mitteilung. Man stehe in engem Kontakt mit den Sicherheitsbehörden, heißt es darin. Nach NDR-Informationen fordern der oder die Täter einen Geldbetrag in Millionenhöhe. Im Zusammenhang mit der Erpressung hat die Polizei am Morgen 3 Schulen im Stadtgebiet evakuiert. In einer E-Mail war vor explosiven Gegenständen in der Mulius-Schule, der Hebbel-Schule und in der Käthe-Kollwitz-Schule gewarnt worden. Polizeisprecher Matthias Ahrens.
Diese Drohung wird seitens der Polizei ernst genommen. Deshalb hat man sich entschlossen, die Schulen zu räumen. Der Unterricht findet nicht statt.
Die Schüler wurden nach Hause geschickt oder an anderen Orten betreut. Die Schulleiterin der Hebbel-Schule, Annegret Wilms.
Ich bin durch die Polizei informiert worden. Wir sind hier eingetroffen und haben die Schülerinnen und Schüler dann, es waren nur wenige im Gebäude, haben sie das Gebäude verlassen lassen. Die Kolleginnen und Kollegen haben sich sehr professionell verhalten. Das können Sie sich vorstellen, dass das für uns natürlich auch eine schwierige Situation ist.
Große Unsicherheit auch bei vielen Schülern und Eltern. Sie sorgten sich um die Sicherheit an den Schulen.
Ich war heute Morgen der Erste, glaube ich, in der Schule und dann kam meine Lehrerin und sagte, sie ist, wir sollen rausgehen. Ich war auch erst überrascht, als die Polizei da stand, wir nicht über die Straße durften. Ja, ich finde das irgendwie doof, weil ich lieber lernen will, als hier spielen und nichts tun.
Ja, es ist beunruhigend. Also es ist schon etwas seltsam, ja.
Ich habe erstmal einen Schock gekriegt.
Die Polizei durchsuchte die 3 Schulen unter anderem mit Spürhunden. 2-mal fanden die Beamten verdächtige Gegenstände. Doch der Kampfmittelräumdienst konnte jeweils schnell wieder Entwarnung geben. Die Drohung gegen die 3 Schulen versetzte nicht nur die Polizei, sondern auch die Schulbehörden in Alarmbereitschaft. Schulstaatssekretär Dirk Lossack.
Also wir haben eine Bedrohungslage an verschiedenen Schulen. Und was ich sagen kann, ist, dass die Kommunikation zwischen Polizei und unseren Schulämtern und den Schulen wunderbar klappt, sodass wir die Kinder informieren konnten darüber. Wir haben die Eltern zeitnah informiert, auch die Eltern unterstützen das und arbeiten mit den Kindern an der Stelle zu Hause, sodass das Wichtigste für mich, Kinder sind in Sicherheit.
Das Landeskriminalamt ermittelt nach eigenen Angaben nun unter Hochdruck, Sprecherin Jana Maring.
Also wir hoffen natürlich, dass wir zeitnah und zumindest übers Wochenende wirklich den Täter identifiziert haben und eben auch festnehmen konnten. Momentan haben wir keinen Anlass, dass wir sagen, der Schulbetrieb muss am Montag weiterhin oder erneut eingestellt werden. Wir sind guter Dinge, dass dann der Schulbetrieb wieder normal weiterlaufen kann.
Es ist bereits das 2. Mal in dieser Woche, dass der oder die Erpresser ihren Forderungen Nachdruck verliehen haben. Am Dienstag waren auf dem Gelände einer Grundschule verunreinigte Marzipanherzchen ausgelegt worden. Vorher hatten der oder die Täter ebenfalls mit einer E-Mail davor gewarnt. Untersuchungen der Kripo ergaben anschließend, dass sich in dem Marzipan eine gefährliche Substanz befand. Je nach körperlicher Verfassung kann diese gesundheitsschädlich sein. Lebensgefährlich ist sie aber nicht.
Bei den Paralympics in Rio de Janeiro hat es am 3. Wettkampftag die nächste Goldmedaille für das deutsche Team gegeben. Radsportler Steffen Varias triumphierte im Straßenrennen. Uli Nikola berichtet.
Der 31-jährige Tübinger setzte sich im Schlussspurt gegen die Konkurrenten aus Belgien und Italien durch.
Ich freue mich natürlich riesig, hier auch noch das Ding hier abgeschossen zu haben im Straßenrennen. Ist schon meine Spezialdisziplin und ich war schon 2-mal Weltmeister und ist jetzt natürlich die Krönung.
Bei den Frauen fuhr Denise Schindler im Schlusssprint einer 3-köpfigen Spitzengruppe auf Platz 3. Für die 30-Jährige war es die 2. Medaille, nachdem sie auf der Bahn disqualifiziert worden war und beim Zeitfahren schon Silber geholt hatte.
Ja, ich muss schon ehrlich sagen, dass ich gerne Gold geholt hätte. Das wäre auch sicherlich drin gewesen. Ja, hat es leider nicht gereicht im Schlusssprint, da sind sie leider beide nochmal vorbei. Aber ich muss sagen, ich habe alles gegeben. Also ich habe Sterne ohne Ende gesehen, es war einfach nicht mehr drin, muss ich ehrlich sagen.
Weitere Medaillenchancen gibt es heute auch beim Schwimmen. Denise Gral, die schon Silber über 50 Meter Freistil gewonnen hat, geht mit einer guten Vorlaufzeit ins Rennen über die 100 Meter Distanz. Für Daniela Schulte ist das 200 Meter Lagenfinale der letzte Wettkampf ihrer Schwimmkarriere, da sich die 9-malige Weltmeisterin künftig mehr um ihre Familie kümmern will.
Und das deutsche Tennis-Davis-Cup-Team hat in der Relegation gegen Polen die ersten beiden Schritte zum Verbleib in der Weltgruppe gemacht. Jan-Lennard Struff und Florian Mayer gewannen heute in Berlin ihre beiden Einzel und sorgten damit für eine 2-0-Führung. Damit fehlt der Mannschaft von Teamchef Michael Kohnmann im ausstehenden Doppel morgen und den beiden Einzeln am Sonntag nur noch ein Sieg zum Klassenerhalt. So viel vom Sport und das war auch das Echo des Tages am Freitag, dem 16. September. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Mein Name ist Regina Mädler.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.